Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Von Wand zu Wand sind es 4 Schritte und von Tür zu Fenster 6,5. Aber das Fenster ist zu hoch und viel zu weit fort von der Pritsche, um dadurch irgendwas zu sehen, außer dem Stückchen grauen Himmel. So, liebe Gemeinde, beschrieb Reinhard May, Held meiner Jugend, in seinem Lied In Tyrannis die Situation eines politischen Gefangenen. Das Lied handelt von modernen Ausformungen der antiken Tyrannis, nämlich Diktatur und Totalitarismus, sowie vom Charakter und von Eigenschaften dieser Regimetypen, was da an der Tagesordnung war: Willkür, Unterdrückung, physische Unterdrückung und Folter, Psychoterror, Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte. Und diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Widerstand leistenden Menschen zu brechen. Und dieses Bild und der kleine Ausschnitt aus dem Text dieses Liedes nehmen uns mit hinein in die Situation unseres heutigen Bibelwortes aus Matthäus 11. Ich lese uns den Predigtabschnitt. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, die sind in den Häusern der Könige. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Adventszeit, liebe Gemeinde, eine Zeit hoffnungsvoller Erwartung. Johannes, der Täufer, jedoch war zum Abwarten gezwungen. Er saß nämlich im Gefängnis, ein politischer Gefangener der damaligen Zeit. Sein Landesfürst Herodes Antipas hatte ihn einsperren lassen, denn Johannes hatte ihm moralisches Fehlverhalten vorgeworfen. Eines Fürsten unwürdig sei das, wenn man dem Bruder die Frau ausspannt und, um diese dann heiraten zu können, die eigene Frau, die erste Frau, verstößt. Das ist moralisch unwürdig für einen Fürsten. Das nämlich hatte Herodes Antipas getan und Johannes hat ihm das vorgehalten, wie das Propheten ebenso machen. Schon Nathan, der Weise, hat dem großen König David den Ehebruch mit Bathseba vorgehalten. Und damals wie heute gilt: Wer die Macht hat, seine Ankläger mundtot zu machen, der braucht keine Konsequenzen zu fürchten. Die Tyrannen, die ziehen ihr Ding durch, die Propheten, die unangenehmen Menschen, werden weggesperrt. Die Folgen trafen Johannes den Täufer, nur ihn allein. Und nun saß er hinter Gittern. Sein öffentliches Wirken war vorbei. Dabei hatte er schon ganz große Wirkung gezeitigt bis dahin. Seine Ankündigung, der Zorn Gottes werde über all die gottvergessenen Menschen kommen, das hat schon viele Leute wachgerüttelt und aufgerüttelt. Und sie hatten seine Aufforderung gehört und seine Predigten draußen am Jordan. Um dem göttlichen Strafgericht zu entgehen, müsst ihr umkehren, so hat er gepredigt. Müsst euer Wollen und Denken zu Gott hinkehren. Ihr müsst euch an seine Gebote halten und sie mit Herz und mit Verstand erfüllen wollen. Kurz, ihr müsst rechtschaffene Früchte der Buße tun, so sagt es die Bibel. Und diese Predigt, diese Mahnung war durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen. Viele sind ihm gefolgt und zum Zeichen, dass sie verstanden hatten und es persönlich meinten, mit der Umkehr und dem Neuanfang mit Gott, ließen sie sich von Johannes, dem Täufer, im Jordan taufen, untertauchen im Jordan. Und am Ufer dieses Flusses hatte Johannes gestanden und zu den Leuten gesprochen. Dabei hat er aber immer wieder betont, nach mir wird einer kommen. Ich taufe euch mit Wasser, aber es wird ein anderer kommen, ein stärkerer als ich es bin. Und der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann wird es soweit sein. Das Gericht wird über die Gottlosen ergehen und beginnen wird die Erneuerung des Lebens für die Rechtschaffenen. Dann wird das Reich Gottes, das Himmelreich, auf die Erde kommen. So hat Johannes gepredigt und seine prophetische Ankündigung eines Geist- und Feuertäufers mit Jesus gleichgesetzt. Und seit Jesus zu ihm an den Jordan gekommen war und sich hatte taufen lassen, war er überzeugt davon, Jesus ist dieser Prophet. Jesus sollte die vernichtende und erneuernde Macht Gottes bald sichtbar werden lassen. So würde sich erfüllen, was er, der Prediger, vom Jordanufer angesagt hatte. Er selbst saß jetzt im Gefängnis. Er konnte nichts mehr dafür tun, dass Gottes Reich zu den Menschen und über sie käme. Er musste warten. Er musste abwarten, bis das der Stärkere kommt und sein Werk verrichtete. Aber es passierte nichts. Nichts Entscheidendes jedenfalls. Und Johannes fing an zu zweifeln. Hatte der Prophet sich in Jesus getäuscht? War seine Hoffnung, war sein Warten vergebens? Warum kommt er nicht mit Macht und weist alle Tyrannen in die Schranken? Worauf hoffen wir, liebe Gemeinde, im Advent, wenn wir an das Leid in der Welt denken, die Kriege in Nah und Ost, die Tyrannen, die Kriege und Krisen auf dieser Welt, wenn wir an die Gleichgültigkeit so vieler Menschen denken und daran, dass Bosheit und Unverstand im Alltag so mächtig sind, wenn Tyrannen auch heute noch ihr Unwesen treiben, hoffen wir dann nicht auch auf einen starken Mann oder auf eine starke Frau, die endlich mal aufräumt mit den Ungerechtigkeiten? Eine Person, die sagt, was Sache ist, die Kante zeigt. Aber verlassen wir mal die große Weltbühne und die großen Ungerechtigkeiten dieser Welt und blicken auf uns selbst, auf unser Leben, auf unsere innere Wohnung, in die wir Ordnung bringen wollen, die wir adventlich schmücken wollen. Was erwarten wir, wenn wir unser eigenes Versagen anschauen und es bewusst wird, dass wir auch manchmal weit zurückbleiben hinter unseren Zielen und Vorsätzen, dass wir leicht mit Vernunft und gutem Willen gefasste Vorsätze wieder aufgeben, wenn es zu schwer wird, und wie wir auch manchmal unser persönliches Wohlergehen und den eigenen Vorteil in den Mittelpunkt all unserer Gedanken rücken, wenn es mal kritisch wird im Leben. Hoffen wir dann auch noch darauf, dass wir uns tiefgreifend und nachhaltig ändern können, weil wir es wollen oder sollen? Wir blicken im Advent auf die Welt, wir blicken im Advent auf die anderen, aber wir blicken auch auf uns und hoffen wir, dass das Reich Gottes zu uns und über uns kommt, zum Gericht über die Bösen und zur Erneuerung des Lebens für diejenigen, die sich jetzt schon um das Gute bemühen. Hoffen wir das oder sind es andere Gedanken in diesen Tagen? So weitreichende Sehnsüchte und Hoffnungen sind, so finde ich, selten geworden. Für gewöhnlich reicht es uns doch, wenn es irgendwie gut für uns weitergeht, wenn wir halbwegs gut durchkommen bei unseren persönlichen Schwierigkeiten in den Gefahren des Alltags, gerade angesichts all der politischen Fehlentwicklungen und uns drohend vor Augen gemalte Katastrophen. Und da geht der Horizont dann von Überlegungen, von technischen Verbesserungen, mit denen wir die Klimaziele erreichen können, klimaneutrale Autos, CO2-freie Energiegewinnung, Solarzellen auf jedes Dach, Wärmepumpen in jedes Haus, künstliche Intelligenz. Das sind alles gute Ideen, erstrebenswerte Vorhaben. Aber ob daraus eine tiefgreifende Erneuerung des Lebens folgt, ich kann es nicht sagen. Und dann kommt noch dazu diese Drohung, die immer so im Raum steht: Wenn wir das alles nicht tun, dann wird die Welt untergehen und uns Menschen mit herunterziehen. Und das macht mir dann oft ein schlechtes Gewissen. Und ich spüre, wie ohnmächtig und wie wenig ich doch beitragen kann. Aber vielleicht ist genau da der Schlüssel, weil ich glaube, dass die Erneuerung des Lebens, das, was Johannes der Täufer im Großen und mit einem Knall vorhergesehen hat, gar nicht mit Knall und Rieseneffekt geschieht, sondern in ganz kleinen Schritten. Und dass die Erneuerung des Lebens auf leisen Sohlen daherkommt. Und sie beginnt mit der Zuwendung zu denen, die uns nahe sind und die mit uns leben. Im Kleinen. Auf der großen Weltbühne, da kann ich nicht viel bewirken, aber in meinem nächsten Umkreis. Und dann denke ich natürlich an unsere Familienmitglieder, an unsere Nachbarn und an unsere Freunde, an die Schulkameraden, an die Menschen, die bei unserer Arbeit mit uns zu tun haben. Vielleicht auch an unsere Haustiere, an alle unsere Nächsten, mit denen wir leben. Und dann denke ich an den, der immer mit mir lebt, auch wenn ich ganz für mich alleine bin. Der immer mir der Nächste ist, am nächsten von allen Lebendigen ist mir, ist uns Gott, Jesus. Er ist immer da, vom ersten bis zum letzten Atemzug lebt er mit mir, lebt er mit uns. Nie sichtbar, sodass wir ihn dingfest machen könnten, aber immer ist er da und er ermöglicht uns überhaupt erst, dass wir leben. Und dabei leben wir in ganz unterschiedlicher Weise. Da ist einer eifrig und fleißig und bringt allerlei zustande und ein anderer ist schwach geworden oder schon immer schwach gewesen, resigniert vor dem, was er an Aufgaben vor sich hat. Da sind die Menschen unterschiedlich. Der eine kämpft darum, nach vorn zu kommen und der andere kämpft nur ums Überleben. Da gibt es welche, die lassen alles an sich heran, was sie von Unordnung, Leid und Not in der Welt zu hören kriegen und versuchen, irgendwie zu helfen. Und andere sind konzentriert darauf, auf das, was in ihrer persönlichen Umgebung vor sich geht. Und bringen sich ein und engagieren sich. Und wieder andere, denen ist das alles egal und sie kümmern sich um nichts und niemanden, außer um sich selbst. Da sind die Menschen verschieden. Aber wir alle sind und wir alle leben dank Gottes Schöpfermacht, weil er uns ins Leben gerufen hat. Und er selbst hat sein Leben ja nicht aufgegeben, sondern er lebt mitten unter uns, in uns. Und er tut sein Werk an uns, an jeder und jedem in unterschiedlicher Weise, meistens unbemerkt. Aber manchmal, da merken wir etwas von Gottes Wirken in unserem Leben. Wenn uns Dinge zufallen und gelingen und wir wissen, das war kein Zufall, das war sein Wirken in unserem Alltag. Manchmal geschieht etwas, das aufleuchtet wie ein Lichtstrahl aus einer besseren, einer von Leid und Not geheilten Welt. Das ist ein Zeichen Gottes dann, wenn Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige rein werden, Taube hören und Tote auferstehen. Auf solche Zeichen dort, wo Gott umhergeht und wirkt, macht Jesus die Jünger des Johannes aufmerksam, die mit der Frage ihres Meisters zu ihm gekommen waren. Und noch etwas ist es, worauf sie achten und es Johannes berichten mögen, den Armen. Den Armen wird das Evangelium, wird eine gute Nachricht verkündet. Denen, die auf Gott angewiesen sind, weil sie nichts besitzen oder wissen. Was wir haben, trägt und hält uns nicht. Den Armen also sagt Jesus etwas von Gott, der ihr Nächster ist und der immer bei ihnen ist, dass der sich ihnen zuwendet und ihnen nahe ist, dass er mit ihnen lebt und dass sie ja schon längst mit ihm leben, dass er ihr Leben will und dass er ihnen gut gesonnen ist und dass sie eben dies in die sichtbare Welt hinein umsetzen dürfen, anderen das Leben auch gönnen und helfen, dass es ihnen gut geht. Und so beginnt im Kleinen, von Kleinen zu Kleinen das Reich Gottes, in Momenten, wo wir uns einander in Liebe zuwenden, in Momenten irdischer Liebe oder wenn das Wort Ihnen und Euch zu groß ist oder abgenutzt erscheint, in Worten und Taten einer in Gott ruhenden Menschlichkeit. Johannes hat einen Stärkeren erwartet, vermutet und angekündigt, der mit Geist und mit Feuer tauft und endlich mal aufräumt. Und ich habe mich immer gefragt, was diese Taufe mit Feuer bedeuten soll. Manche setzen sie mit einer Leidenstaufe gleich oder mit einer Bewährung in schwierigen Situationen. Aber ich will sie heute mal etwas freier auslegen. Die Taufe mit Feuer meint die Erfüllung des Menschen, von uns Menschen, mit dem Feuer der Liebe Gottes, das uns anzündet und in die Lage versetzt, auch andere anzustecken, anzuzünden. Dass unsere Menschlichkeit und unsere Geschöpflichkeit entdecken und weitergeben lässt. Dieses Wissen, dass wir schon längst bei Gott nahe sind, dass er schon längst uns nahe ist. Und diese Menschlichkeit, diese Liebe entspricht nämlich dem, was Gott tut, wenn er seine Zuwendung spürbar werden lässt. Er macht uns, macht dich und mich sehend für die Schönheit dieser Welt und die Not darin. Vor allem für die Schönheit und die Not in unserer direkten Umgebung. Er nimmt unsere Blindheit von den Augen in diesen Dingen fort. Er löst uns aus unserer Starrheit, hilft uns aus der Erschlaffung, aus der Lähmung, bringt uns auf die Beine, führt uns vom Rand des Lebens, vom Tod in die Mitte des Lebens zurück. Und wir bekommen mit, was um uns herum los ist, und wir können mitdenken, wir können mitreden, können etwas Gescheites tun, weil wir im Leben dabei sind. Und solche Dinge ereignen sich da, wo Jesus lebt und wirkt. Und sie ereignen sich immer weiter und immer wieder, wo Menschen, die ihm folgen, im selben Geiste wie er, in derselben in Gott gegründeten Menschlichkeit unterwegs nimmt. So nimmt Jesus die Ankündigung des Propheten Johannes des Täufers vom Kommen Gottes auf. So. Nicht, indem er einen großen Schlag vollführt, der alles auf einmal verwandelt, sondern so, dass er den Einzelnen mit Liebe, mit dem Feuer der Liebe Gottes begegnet, mit heilender, unserem Herzen zurechthelfender, Gottvertrauen bewirkender Liebe, die uns damit zum Leben tüchtig macht. Das ist das Geheimnis des Advents. Und Jesus antwortet in einer vertrauten Bildsprache seiner jüdischen Religion. Vielleicht können wir noch mal das andere Bild sehen aus der Lesung. Jesus zitiert Worte, die Johannes auch sehr genau kennt. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet, weil Jesus solche Worte liebt. Ähnliches hat er schon gesagt, als er in Kapernaum gepredigt hat, bei seiner allerersten Predigt, auch über einen Text aus dem Buch Jesaja. Und damals hat er gesagt: Heute ist dies alles Wirklichkeit. In meiner Person, vor euren Ohren, vor euren Augen geschieht das. Und welchen Anspruch hat er damit aufgerufen? Und welchen Widerspruch auch angesichts der Wirklichkeit beschrieben? Und Johannes, der Gottesbote im Gefängnis, Herodes, mit Gewalt an der Macht, die Römer als Besatzer im Land, die Armut war an der Tagesordnung und soziale Gerechtigkeit ein Zukunftstraum. In diese Situation hinein sagt er sowas. Darum zweifelt und fragt Johannes nach. Und die Antwort an die Johannesjünger geht aber noch weiter. Er weiß, dass man sich über ihn und seine Worte ärgern wird. Und Jesus weiß auch, welche Rolle seinem Cousin Johannes zukommt. Jesus bringt ihn mit dem Propheten Malachi in Verbindung, indem er zitiert: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll dir den Weg bereiten. Die Tradition unserer Kirche deutet Johannes schon seit Jahrhunderten mit den Worten aus Jesaja 40, die wir in der Lesung gehört haben. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Und Jesus deutet diese Worte auf Johannes. Johannes, das ist der Vorbote, das ist der Bote, der Herold. Und Johannes hat die Aufgabe, auf einen anderen hinzuweisen, auf den, für den die Bahn bereit werden soll. Vertiefungen werden erhöht, Berge abgetragen, freie Bahn für den Verkündiger des Reiches Gottes. Und eigentlich geht aus der Lesung aus Jesaja 40, wenn wir das Bild nochmal sehen, die hebräischen Buchstaben, die dort stehen, Nechama, Nechama, Nechama et ami, tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Eigentlich geht es hierbei um die Rückkehr Israels aus dem babylonischen Exils, um den Heimweg aus der Verbannung durch die Wüste zurück ins gelobte Land. Und diese Heimkehr, die wird als Triumphzug beschrieben. Aber auch damals war die Wirklichkeit zunächst eher umgekehrt, denn manchen von den Verschleppten, denen gefiel es inzwischen in Babylon so gut, dass sie gar nicht mehr zurück wollten. Denn das gelobte Land sieht aus, oder das gelobte Land sah damals aus wie heute der Gazastreifen oder die Ukraine. Das meiste liegt in Trümmern. Aber dieses Bild, was der Prophet beschreibt, von der Rückkehr, von der bösen in die gute Umgebung, das können wir auf das Verhältnis von Johannes und Jesus übertragen und auf unser Bibelwort übertragen. Darum will ich zum Schluss noch kurz auf die Beziehung von Johannes und Jesus schauen. Johannes wollte die Welt retten mit ethischen Appellen. Ändert euch, bessert euch, lasst euch den Kopf waschen, tut Buße. Und Jesus hat ein anderes, ein tiefergehendes Konzept. Er will das Denken und das Bewusstsein der Menschen ändern. Er will die Menschen selber ändern. Er will das belastende Alte mit den neuen Augen anschauen und einen Perspektivwechsel hervorrufen. Die Botschaft Jesu lautet, ich bin doch schon längst da. Ich bin doch schon längst mitten unter euch. Das Reich Gottes ist doch schon längst da. Das muss nicht mit einem großen Knalleffekt kommen. Es ist schon längst da und war schon immer da. Manche übersetzen das Bibelwort aus Lukas 17, 21. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und Jesus fragt so die Menschen damals, die Jünger des Johannes und uns heute, worauf warten wir? Worauf wartet ihr? Auf einen, der euch die Entscheidung abnimmt? Auf einen, der eure Probleme für euch klärt? Wartet ihr auf einen, der es besser weiß, den starken Mann, die starke Frau, einen, der alle Probleme aus der Welt schafft? Da könnt ihr lange warten. Den wird es nicht geben. Aber es gibt einen, der euch Orientierung bietet. Einen, der euch Mut macht, aufzubrechen. Einen, der euch sondieren und klären hilft. Einen, der schon immer bei euch ist und euch geholfen hat. Einen, der die ganze Zeit schon ganz nah bei euch ist und der euch mit Heiligen Geist und mit dem Feuer der Liebe des Schöpfers ausgestattet hat, sodass ihr hörend, sehend und gehend und lebendig machend euer Leben leben könnt. Das sind die Bedingungen der Schöpfung. Das sind die Bedingungen, unter der die Schöpfung ihr Leben entfaltet, den Rahmen bildet. Und wir müssen zugeben, da wird nicht immer alles gelingen, da wird nicht immer alles heil, was verletzt und versehrt und unvollkommen ist. Aber immer dann, wenn dem Versehrten, dem Verletzten, dem Unvollkommenen mit Liebe begegnet wird, werden sie in das Reich Gottes hineingeholt. Dafür ist Jesus, der geheilt und die gute Botschaft von Gottes Nähe gepredigt hat, das Zeichen. Ein sprechend lebendiges Zeichen, in dem der unsichtbare Gott sich zuverlässig kundtut. Und ihn zu erwarten, mit ihm zu rechnen in unserem Leben, zu glauben, dass er schon längst bei uns ist und uns durch unser Leben hilft und trägt. Das meint Advent. Denn er, Jesus, ist doch der Stärkere, der mit dem Heiligen Geist und dem niemals ganz verlöschenden Feuer der Liebe tauft, bis heute. Und so hat Johannes der Täufer doch recht gehabt, vielleicht mehr recht gehabt, als er wissen konnte, dass nach ihm ein Stärkerer kommt. Aber das ist das Los der Propheten. Mit denen zusammen, die ihre Worte hören, treten sie ein in die Zeit der Erwartung, in die Zeit des Advent. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.